das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Bilder aus der Nähe der Polytechnischen Universität in Hongkong. Drinnen haben sich Regierungsgegner verschanzt. Die Polizei wiederum hat den Campus eingekesselt und versucht, ins Innere vorzudrängen. Diese Szenen an der Uni, sie stehen für eine neue Stufe der Eskalation zwischen China-kritischen Aktivisten und China-treuen Sicherheitskräften. Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong, der weitreichende Freiheiten versprochen wurden, erlebt eine Zerreißprobe. Ausgang ungewiss. Daniel Satra.
Lebensgefährliche Flucht von einer meterhohen Brücke. Sie wollen nur noch entkommen vom Gelände der Universität. Klettern und abseilen, wohl um nicht von der Polizei festgenommen zu werden. Unten warten Helfer auf Motorrädern, die sie wegbringen. Bloß weg von der Polytechnischen Universität, ein Campus im Belagerungszustand. Abgeriegelt von allen Seiten lässt die Polizei niemanden ohne weiteres vom Gelände. Demonstranten und Einsatzkräfte in gewaltsamer Konfrontation. Nach Protesten am Wochenende hatten sich die Demonstranten hier verschanzt. Dann sperrten die Polizisten alles ab. Noch am Morgen hatte der Universitätspräsident vermittelt und freies Geleit für einen friedlichen Abzug der Demonstranten angekündigt. Die Polizei versichert uns jetzt, dass sie zeitweise keine Gewalt anwenden will. Unter der Bedingung, dass auch die Demonstranten selbst keine Gewalt anwenden. Doch der Versuch, die Uni zu verlassen, scheitert, auch weil die Polizei weiter Tränengas einsetzt, berichtet eine Studentenvereinigung. Auf dem Campus hunderte Demonstranten, unter ihnen viele Minderjährige. Das Unigelände sei ein Hort für extrem gewalttätige Aufrührer, erklärt die Polizei. Ein Polizeikollege wurde bereits von einem Pfeil getroffen. Aufrührer haben diese Waffe mit großer Reichweite genutzt. Wenn wir antworten müssen, dann denke ich, ist unsere einzige Option, tödliche Waffen einzusetzen. Resolutes Auftreten. Bei Protesten nahe der Universität nehmen Polizisten dann wieder Demonstranten fest. Auch weil sie eine Festnahme fürchten und weder Polizei noch der Hongkonger Regierung trauen, wollen viele die Uni nicht verlassen. Ich will Demokratie und Freiheit für Hongkong. Aber das scheint ein weiter Weg zu sein. Wir werden dafür bis zum letzten Moment kämpfen. Ich habe keine Angst. Ich glaube, alle hier machen sich große Sorgen. Aber wir müssen uns dem stellen. Wir können jetzt nicht aufhören. Dann eine Überraschung. Heute Abend verlässt eine Gruppe junger Menschen, viele offenbar noch nicht volljährig, die Universität. Die Polizei lässt sie ziehen, hat aber wohl zuvor ihre Personalien aufgenommen. Zugleich kommt es in mehreren Stadtteilen weiter zu Protesten. Tausende versammeln sich, Demonstranten werfen Brandsätze, errichten Barrikaden. Die Polizei geht gegen die Protestierenden vor. Wieder Tränengas, wieder ist die Situation extrem angespannt.
Und damit weiter zu Tamara Anthony für uns in Hongkong. Wie gefährlich ist denn die Situation?
Tatsächlich hat die Gewaltbereitschaft zugenommen, sowohl auf Seiten der Polizei als auch auf Seiten der Demonstranten. Immer wieder ist es vorgekommen, dass die Polizei aus nächster Nähe Wasserwerfer, Pfefferspray und Gummigeschosse eingesetzt hat. Und auf Seiten der Demonstranten ist es so, dass es quasi normal geworden ist, dass in dem Zentrum der Stadt Pflastersteine ausgerissen werden, viele Leute dabei helfen und auch eine breite Schicht der Gesellschaft dort zu sehen ist. Auch Leute in Anzügen und Schlips und Krawatte, die dort die Pflastersteine rausnehmen und nach vorne weiterreichen, um das Richtung quasi der Frontlinie Richtung Polizei durchzugeben. Insofern gefährlich ist es auf jeden Fall und nochmal eine neue Stufe der Gewalt.
Wie könnte denn dieser Konflikt überhaupt noch entschärft werden?
Das ist sehr schwierig, da eine Lösung zu finden. Und ich denke, dass jede Seite sehr unterschiedliche Herangehensweisen hat. Und genau das macht es auch so kompliziert. Denn aus der Sicht eines jemanden aus einer westlichen liberalen Demokratie würde sagen, die Regierung muss auf die Demonstranten zugehen und auf die Forderungen eingehen, die ja nicht sehr weitgehend sind. Das ist zum Beispiel eine unabhängige Polizeikommission, eine unabhängige Kommission einzusetzen, um die Polizeigewalt zu untersuchen. Aber aus der Sicht eines Festlandchinesen wird ein Lösungsansatz ganz anders klingen und eher so lauten, dass hier stärker durchgegriffen werden muss und stärker die Straßen abgesichert werden müssen, eine Ausgangssperre verhängt werden müsste oder ähnliches. Insofern ein Lösungsansatz ist da tatsächlich sehr schwer zu finden.
Tamara Anthony, ganz herzlichen Dank für diese Informationen nach Hongkong. Extreme Niederschlagsmengen sorgen in Teilen Österreichs für Chaos. Im laufenden Monat hat es vielerorts bereits viermal so viel geregnet und geschneit wie sonst in einem ganzen November. Die Folge? In einigen Regionen sind die Böden durch das viele Wasser vollkommen aufgeweicht. Es kommt zu Erdrutschen, bei denen Häuser beschädigt werden. Aber es gibt inzwischen auch ein Todesopfer zu beklagen. In den betroffenen Gebieten bereiten zudem die Wetteraussichten den Menschen Sorgen. Denn morgen soll es erneut heftig regnen und schneien. Michael Mantlik berichtet.
Sie waren heute vielfach zu sehen in den österreichischen Alpen. Reihenweise Furchen von Schnee- und Geröllabgängen in den Hanglagen. Schneisen der Zerstörung mitunter mit tödlichen Folgen. So wie hier heute Vormittag in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Ein Erdrutsch hatte die Rückwand eines Wohnhauses eingedrückt. Ein 80-jähriger Bewohner kam in den Geröllmassen ums Leben. In Bad Gastein im Salzburger Land konnten in der vergangenen Nacht zwei Frauen verletzt aus den Trümmern ihrer Häuser geborgen werden. Die Gebäude waren von einer gewaltigen Mure regelrecht ineinander geschoben worden. Schlammlawinen auch in der Steiermark, sowie hier bei Prettlitz. Bahngleise wurden dabei völlig zerstört. Auch ein ganzer Hangwald wurde von dem Erdrutsch mit ins Tal gerissen. Weil die Böden von den tagelangen Schnee- und Regenfällen aufgeweicht bzw. ausgeschwemmt sind, besteht weiterhin akute Lawinengefahr, selbst in mäßig steilen Hanglagen. Nur wenig Zeit zum Aufräumen hatten die Menschen heute in den betroffenen Gebieten. Bereits an diesem Abend werden flächendeckend weitere Niederschläge erwartet. So steigt auch die Hochwassergefahr an den Seen in Kärnten dramatisch an. Am Farkasee etwa ist der Wasserstand binnen kurzem bedrohlich angewachsen.
Er ist ein Meter drüber draußen, das sind unglaublich viele Häuser schon unter Wasser. Und die Situation wird sich wahrscheinlich jetzt nicht entspannen, im Gegenteil, es wird noch viel, viel schwieriger werden.
Mit einer Wetterbesserung aber ist nicht vor dem kommenden Mittwoch zu rechnen.
Nachgefragt bei Bernd Niebrügge für uns in Bad Gastein in Österreich. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung vor Ort?
Ja, ich stehe hier gerade an der Absperrung der schmalen Zugangsstraße in das Zentrum von Bad Gastein. Diese, genau wie die Bundesstraße, werden bis Mittwoch noch gesperrt bleiben, denn der Bürgermeister erzählte uns heute, dass die Gefahr weiterer Murenabgänge und auch die Lawinengefahr sehr, sehr groß ist und dass vor allen Dingen auch Bäume sich bei diesem durchweichten Untergrund gar nicht mehr halten können mit ihrem Wurzelwerk und sie drohen auch auf die Straßen oder auf Häuser zu fallen. Insgesamt sind fast 200 Liter seit Freitag pro Quadratmeter hier gefallen. Und einige hundert Meter von hier entfernt sind eben auch die zwei Häuser von einer Mure zerstört worden, wobei eben die zwei Frauen verletzt worden sind. Der Bürgermeister sagte uns, jeder weitere Tropfen könnte zu weiteren Katastrophen führen und damit ist leider zu rechnen, denn es hat vor einer Stunde hier wieder angefangen zu regnen. Jetzt in der Nacht soll es noch stärkerer Regen werden. Und dann muss man einfach damit rechnen, dass der Boden noch mehr aufweicht und dass mögliche weitere Murenabgänge erfolgen. Deshalb auch sind Bundesheer und auch hier im Salzburger Land unterwegs, wie auch in ganz Österreich. Insgesamt sind 35 Städte hier oder Orte im Salzburger Land betroffen von einer solchen Situation. Landesweit sind es natürlich noch sehr viel mehr. Teilweise wurde auch Katastrophenalarm ausgelöst, um eben die nächsten Tage, ja, soweit es geht, zu schaffen und auch zu bewältigen, dass eben nicht weitere katastrophale Ergebnisse von Murenabgängen dann zu beklagen sind. Und damit zurück zum Nachtmagazin.
Bernd Niebrügge, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen. Morgen steht in Sachen neue SPD-Führung die zweite und entscheidende Abstimmungsrunde an. 425.000 Genossinnen und Genossen können dann bis zum 29. November ihre Stimme abgeben. Entweder für das Duo Scholz und Geiwitz oder das Gespann Walter Borjans und Esken. Heute Abend diskutierten die Teams in einem TV-Duell. Moritz Rödle hat die Kandidaten am Abend begleitet und wollte auch von SPD-Mitgliedern wissen, wie das Kandidatenverfahren ihre Wahl beeinflusst hat.
Heute Abend, kurz nach 6 vor dem Gebäude der Bundespressekonferenz in Berlin. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans sind die ersten Kandidaten, die ankommen.
Ja. Jetzt wird er hochgejatzt, dieses Ding.
Ja. Heute Abend könnte sich in der Tat viel entscheiden. Wem trauen die SPD-Mitglieder zu, die Partei künftig zu führen? Das Duell beim Fernsehsender Phoenix und dem Printanbieter RND, eine Chance, sich zu profilieren.
Wir sind weiterhin bemüht, glaube ich, Unterschiede rauszuarbeiten. Das ist auch notwendig jetzt. Und wir sind weiterhin nicht nur bemüht, sondern ganz fester Überzeugung, dass es dazu keine persönlichen Angriffe braucht.
Wenig später kommt Olaf Scholz direkt vom Koalitionstreffen in Meseberg. Im Maskenbereich treffen die Kontrahenten aufeinander.
Ich hab's mir auch guten Tag. Hallo.
Das Rennen zwischen den beiden Duos scheint völlig offen. In der SPD wagt niemand eine Prognose. Das macht den Abend umso spannender.
Die Mitglieder haben es in der Hand und es geht ja um ziemlich viel, nämlich die Zukunft der SPD. Und weil die SPD wichtig ist für unser Land, auch ein bisschen mehr.
Einige dieser Mitglieder sitzen zur selben Zeit im Restaurant Enzian in Berlin-Steglitz zusammen. Hier hat die örtliche SPD zum gemeinsamen Public Viewing geladen. Vielleicht die letzte Chance, bestehende Überzeugungen zu überprüfen.
Ich setze mich fürs Team Scholz ein.
Warum?
Ich sagte ja, der Herr Scholz ist Realpolitiker und die werden wir auch ganz dringend brauchen.
Für welches Team sind Sie? Norbert Walter Borjans und Saskia Esken. Warum? Ich finde einfach, dass die SPD einen Neuanfang braucht. Und das ist ein frisches, unverbrauchtes Duo.
18:55 in Berlin-Mitte geht's los. Auch wenn nicht alle sofort folgen.
Darf ich Sie bitten?
Im Duell geht es zunächst um Sachpolitik, zum Beispiel um den Mindestlohn, den beide Teams auf 12 Euro erhöhen wollen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass so wie in Luxemburg, so wie in der Schweiz, auch in Deutschland ein Mindestlohn in dieser Größenordnung funktioniert. Er schafft sogar Arbeitsplätze und er hilft den Leuten, die es wirklich verdient haben.
Glaube ich auch.
Im Duell geht es nun auch um die Zukunft der Partei. Was muss passieren, damit die neuen Vorsitzenden auch wirklich die SPD nach vorne bringen können?
Ich glaube, dass es auf zwei Dinge ankommt. Und das, beim ersten bin ich mir sicher. Das ist nämlich, dass wir vier dieses Ergebnis, und zwar egal, ob es 51:49 oder 90:10 ist, akzeptieren werden und auch denjenigen, die uns unterstützen, sagen werden, das war genau der Sinn, warum die Mitglieder eine demokratische Wahl vorgenommen haben.
Das findet auch in Berlin-Steglitz Unterstützung. Hat der Abend im Fernsehen die Mitglieder weitergebracht? Haben sie möglicherweise sogar ihre Meinung geändert?
Ganz toll fand ich, dass beide Teams gesagt haben, weiter so geht es nicht. Und dann eben ihre individuellen Akzente gesetzt haben, dass es auch mal ein bisschen emotionaler zugegangen ist, dass sie sich in vielen Punkten ergänzt haben, dass sie auch gestritten haben so ein bisschen. Fand ich sehr schön, sehr interessant.
Sie brauchen wirklich jemanden, der auch, sag ich mal, namhaft ist, der auch bekannt ist und der auch, sag ich mal, in der Politik einen guten Ruf hat. Und wie schon mehrmals erwähnt, Olaf Scholz wurde halt zweimal gewählt, einmal mit absoluter Mehrheit und der macht auch als Finanzminister einen guten Job.
Beide sind also bei ihren Teams geblieben. Ab morgen können die SPD-Mitglieder über das neue Führungsduo abstimmen.
Diese Szene in der Mittagsausgabe der Tagesschau sorgte heute für einige Diskussionen.
Warum Sie eben keine Angst haben müssen vor Mobilfunkstrahlung. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem, um eben neue Grundstücke.
Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung.
Eine Schalte in der Tagesschau um 12 zur Digitalkonferenz der Bundesregierung abgebrochen, offenbar wegen eines Funklochs ausgerechnet. Um die Zuverlässigkeit von Mobilfunknetzen in Deutschland ist es im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der Tat nicht ums Beste bestellt. Die Erkenntnis ist beileibe nicht neu. Aber nun soll nach dem Willen der Regierung etwas geschehen. Eine gute Milliarde Euro will sie investieren, um 5000 neue Sendemasten zu errichten. Planungsverfahren beim Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur sollen schneller werden. Aber die Regierung hat in Sachen Digitalisierung noch einiges mehr vor. Christine Becker mit den Details.
Sie wissen, wie es geht. Facebook, Google und Co. machen viel Geld mit der Nutzung von Daten. Aber auch andernorts, etwa in der Verwaltung oder im Verkehr, werden jede Menge Informationen gesammelt. Nach Ansicht der Bundesregierung sollten diese zukünftig besser genutzt werden. Anonymisiert, also nicht persönlich zuordnenbar.
Es geht darum, dass wir aber auch die Bedeutung der Daten erkennen und sie nicht irgendwelchen großen privaten Konzernen überlassen, sodass die ganzen Geschäfte damit machen. Da geht es um die Souveränität von Staaten, aber eben auch von uns als Bürgerinnen und Bürgern. Und das in einer Demokratie richtig zu regeln, das ist eine Frage, zu der man sich eine ordentliche Strategie zurechtlegen muss.
Eckpunkte einer solchen Datenstrategie beschloss die Bundesregierung nun auf ihrer Digitalklausur im brandenburgischen Meseberg. Sie will aber auch selbst mehr Daten, etwa Statistiken, zur Verfügung stellen.
Wir werden noch ein zweites Open Data Gesetz machen im nächsten Frühjahr, wo die Daten, die beim Bund anfallen, sei es über Menschen, sei es über Bautätigkeiten, über Materialverbrauch, über bestimmte städtebauliche Entwicklungen, über Wetterdienst und ähnliches, Krankheiten, woraus wir dann auch wieder neue Produkte generieren können.
Die Linke kann einem Zugang zu solchen nicht personenbezogenen Daten durchaus was abgewinnen, zweifelt aber an der Umsetzung.
Was das ist, wird aber selbst in der Verwaltung ganz oft nicht verstanden. Da wird ein PDF hochgeladen und dann denkt man, das ist Open Data, das ist es aber nicht. Es muss maschinenlesbar sein und es muss für jeden Zweck verwendet werden können.
In den Behörden soll entsprechend nachgebessert werden. Auch das Teil der Datenstrategie, die nun noch ausgearbeitet wird.
Es gibt ein paar Sachen, die wohl jeder Einzelne von uns kennt. Verspätungen bei der Bahn gehören dazu. Sie sind so häufig, dass kaum ein Bahnreisender lange von ihnen verschont bleibt. Seit Jahren verharren die Verspätungsraten im Fernverkehr auf einem hohen Niveau. Wir haben einmal einen Blick in die Verkehrsleitzentrale der Bahn in Frankfurt am Main geworfen, wo man sich bemüht, die Probleme in den Griff zu bekommen, auch wenn, so die Mitarbeiter, die Verspätung Einzelner mal in Kauf genommen werden muss. Katja Sodemann.
Heute ist etwa 60 Minuten später. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung.
Dieser Zug ist ein Ersatzzug. Bitten wir zu entschuldigen.
Es hakt regelmäßig. Im Netz, in Zügen, beim Personal. Dass der Bahnverkehr trotzdem möglichst störungsfrei läuft, dafür sorgen 36 Disponenten gleichzeitig rund um die Uhr. Die Verkehrsleitzentrale in Frankfurt, Problemlöser des deutschen Fernverkehrs.
Bis Hannover, weil da noch Messe ist, werden es bis zu 900.
900 Reisende.
Gut. Wie weit wir da noch Zeit gewinnen.
Okay, können wir vielleicht ein anderes Fahrzeug noch mal durchschieben?
Irgendwas ist immer. Jan Weinfurtner ist seit 4 Stunden im Dienst. Sein aktuelles Sorgenkind, ein vollbesetzter ICE von Köln nach Frankfurt Flughafen, ist verspätet. Und das in der Rush-Hour. Die Wartenden in Frankfurt denken noch, es sind nur 15 Minuten. Jan Weinfurtner weiß, es ist schon viel mehr. Und der Lokführer kommt in die Überstunden. Er hat jetzt alle Hände voll zu tun.
Die Auswirkungen sind, dass wir im Flughafen Frankfurt die Anschlüsse disponieren müssen. Wir müssen den Triebfahrzeugführer ablösen. Und das Dritte ist, wir müssen eine neue Prognose machen, weil wegen der technischen Störung noch zusetzen wird an Verspätung. Er ist verspätet mit etwa 40 Minuten. Bitte die Bereitschaft, Gastfahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Flughafen schicken.
Der Lokführer ist gefunden. Dass der ICE zu langsam fährt, kann er nicht ändern. Ankunft über 40 Minuten zu spät. Reisende, die hier umsteigen, verpassen ihre Anschlusszüge.
Aufgrund der Verkehrszeit können wir in dem Moment hier keinen Anschluss gewähren, weil das ein Anschluss wäre von etwa 30 Minuten. Das heißt, wir werden nicht mit einem ICE 30 Minuten am Frankfurter Flughafen warten können. Das geht leider nicht.
Für die Reisenden nach Stuttgart kommt jetzt die böse Überraschung. Ihren Halt spart die Bahn aus, um so Verspätungsminuten reinzuholen.
Aufgrund einer technischen Störung kann unser Zug heute leider nicht in Stuttgart halten.
Die Reisenden müssen beim nächsten Halt wieder umsteigen. Sie kommen also noch später nach Stuttgart. Jan Weinfurtner kann jetzt nichts mehr für sie tun. Für ihn ist der ICE nur einer von vielen, um die er sich heute kümmern muss.
Es geht nämlich darum, im Störungsfall, dass man schon gewappnet ist für die nächste Störung, die auftreten kann. Und umso schneller ich die jetzige Störung abgearbeitet habe, umso schneller bin ich dann wieder verfügbar für die nächste Störung, die auftreten kann.
Denn die kommt bestimmt, weiß Chefin Nina Hutwagner, bei 1500 Fernzügen pro Tag. Da müsse die Verspätung Einzelner auch mal in Kauf genommen werden, um das komplexe Gesamtsystem am Laufen zu halten.
Im besten Falle merkt der Reisende gar nichts davon. Dann haben wir wie die Heinzelmännchen hier quasi im Hintergrund das alles so gelöst, dass der Reisende pünktlich und entspannt in seinen Zug am Bahnhof einsteigen kann und gar nicht merkt, was hier im Hintergrund eigentlich alles passiert ist.
Diese Herausforderung wird künftig noch größer. Bis 2030 will die Bahn ihre Passagierzahlen verdoppeln. 36 Disponenten werden dann wohl nicht mehr ausreichen, um den Verkehr zu regeln.
So richtig regnerisches Novemberwetter, das erwartet die meisten von uns. Wie es in Ihrer Region morgen aussieht, hier die genaue Vorhersage.
Im Osten und Süden ist es heute Nacht meist trocken und zum Teil klar, sonst fällt häufig Regen. Oberhalb von etwa 300 bis 600 Metern auch Schnee, Vorsicht, Glättegefahr. Am Tag im Westen und Norden gelegentlich Regen, im Osten und Südosten kann sich neben Wolkenfeldern häufiger die Sonne zeigen. Am Tag 2 bis 9 auf Sylt, in der Lausitz und in Niederbayern bis 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch auf Rügen bis 5 auf der Schwäbischen Alb bis minus 4 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit einer Ausgabe des Tatort. Und Jens Riva meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.